Ich möchte noch kurz beten. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus, danke, dass du uns Kinder anvertraut hast. Kinder, die du in besonderer Weise liebst, die dein Augenmerk waren, schon als du auf dieser Erde warst. Danke, dass wir Geschwister in unseren Reihen haben, die diese Aufgabe weiterführen, sie dir nahe zu bringen, damit du sie segnen kannst. Ich möchte dich bitten um Weisheit und Kraft und Freude für diesen Dienst und dass du ja deutlich zeigst, wie wichtig diese Aufgabe ist und deinen Segen nicht vorenthältst. Wir möchten uns auch jetzt unter deinen Segen stellen, wenn wir dein Wort hören, möchten dich bitten, dass du vor uns stehst. Amen. Der Thomas hat es schon angedeutet in der Einleitung und in der Begrüßung, dass es heute um das Thema Abendmahl gehen soll. Ich möchte dem Thema noch eine kleine Unterüberschrift geben, und zwar die Sätze, die der Herr Jesus gesagt hat. Ein Satz ist uns in den Evangelien genannt, und zwar hat der Jesus gesagt: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Mahl mit euch zu essen. Und der Apostel Paulus übermittelt uns noch einen weiteren Satz, den er gesagt hat: Dies tut zu meinem Gedächtnis. Unter diesen beiden Sätzen möchte ich die Predigt heute Morgen stellen. Ich möchte zwei Texte vorlesen. Einmal aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 13 bis 20. Und dann aus dem ersten Korintherbrief noch einige Verse aus dem 11. Kapitel. Beginnen wir mit Lukas 22, dem 13. Vers. Als sie, das ist der Kreis der Jünger, den der Herr Jesus um sich hatte, als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passahmahl. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Aus dem ersten Korintherbrief, die Verse aus dem 11. Kapitel, Vers 23 bis Vers 33. Da schreibt der Apostel Paulus: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm, und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn wir uns mit dem Abendmahl beschäftigen in der Gemeinde, dann betreten wir bildlich gesprochen heiligen Boden. Eigentlich das Allerheiligste des Gemeindelebens. Das Abendmahl wird, wie wir heute Morgen gehört haben, in der Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42, als ein Teil des Gemeindelebens unter vier Teilen genannt. Der Thomas hat uns das schon vorgestellt. Dort haben wir gelesen, dass die Jünger oder die junge Gemeinde in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten verharrt hat. Und dennoch nimmt dieses Abendmahl eine ganz besondere Stellung ein zwischen Gebet, Predigt und Gemeinschaft. Warum? Ich denke, das Abendmahl ist die einzige Veranstaltung in der Gemeinde, in der der Gegenstand des Zusammenkommens alleine der Herr Jesus ist. Ich betone das Wort alleine der Herr Jesus ist. Er hat sich gewünscht, dass wir bei dieser Gelegenheit nur an ihn denken. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Während in den anderen Veranstaltungen wir von ihm beschenkt werden und er uns dient im Wort oder in den Liedern, in der Gemeinschaft, kommen wir beim Abendmahl zusammen und richten uns an ihn. Er ist der Empfänger. Selbstverständlich, wenn wir im Gottesdienst zusammenkommen und uns Zeit des Gebets nehmen, richten wir uns auch an ihn. Dort geben wir auch ihm die Ehre. Und wenn wir im Abendmahl zusammen sind, spüren wir auch, dass er uns segnet, dass er zu uns redet. Aber dennoch ist die Intention oder die Motivation und das Ziel beim Abendmahl unser Herr Jesus und sein Wunsch, dies tut zu meinem Gedächtnis. Das ist der Sinn des Abendmahls. Wir sind ausgerichtet auf unseren Herrn Jesus. Gott ist von seinem Wesen her ein Geber. Das gibt's nicht in allen Religionen. In den meisten Religionen dieser Erde ist die Gottheit, die verehrt wird, ein Nehmer. Dem muss man etwas bringen. Der will besänftigt werden. Wir haben einen Gott, der von seinem Wesen her ein Geber ist. Und das Abendmahl ist so eine der wenigen Gelegenheiten, wo der Jesus gesagt hat, ich wünsche mir, wenn ihr hier zusammenkommt, dass ihr mir etwas gebt, und zwar euer Gedächtnis, euer Andenken, das wünsche ich mir von euch. Hast du schon mal im Herzen so den Wunsch, ich würde dem Herrn Jesus etwas von seiner Liebe zurückgeben, die er mir geschenkt hat? Das Abendmahl ist das, wo er gesagt hat, da wünsche ich mir, dass du mir zeigst, dass ich dir wichtig bin. Da möchte ich, dass du an mich denkst. Mein Gedächtnis, nicht nur der Nutzen, den du aus dem Tod hast, den ich gestorben bin, sondern dass du an meine Person denkst, an das denkst, wer ich bin, was ich getan habe, dass ich dir groß werde. Das war sein Wunsch. Hier dürfen wir ihm etwas zurückgeben von dem, was er für uns getan hat. Und wenn wir ihm etwas geben, dann könnte man ja die Angst haben, dann werde ich ärmer. Ich glaube, es wird keiner ein recht gefeiertes Abendmahl verlassen und sich ärmer fühlen oder gar ärmer sein. Wir werden immer die Gesegneten sein, wenn wir seinem Willen entsprechen. Im Lukas-Evangelium leitet unser Herr das erste Abendmahl mit den Worten ein: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Mahl mit euch zu essen. Warum sagt er das? Warum ist es ihm so wichtig, dieses Mahl mit seinen Jüngern zu essen, dass er sogar sagt, ich habe Sehnsucht? Wissen wir, was Sehnsucht ist? Es sind zwei Menschen unter uns, die haben dies Jahr Sehnsucht gehabt. Die wollten heiraten. Und das hat Sehnsucht in ihnen ausgelöst. Wann ist es endlich soweit, dass wir Gemeinschaft miteinander haben können, ungetrübt, dass wir zusammen sind, dass wir zusammengehören? Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben sich vorbereitet. Sie haben nachgedacht, wir brauchen eine Wohnung, wir brauchen einen Hochzeitstermin, wir wollen uns innerlich vorbereiten auf die Ehe. Und es hat ihr Leben in dem letzten halben Jahr sehr stark geprägt. Und dann kam endlich der Tag, wo ihre Sehnsucht erfüllt wurde. Ich denke, das ist ein schwaches Bild für das, was der Herr Jesus empfunden haben muss. Er hat Sehnsucht gehabt, dieses Mal mit seinen Jüngern zu essen. Und er hat sein ganzes Sein, seine ganze Existenz auf diesen Moment ausgerichtet. Warum? Letztendlich werden wir die Antwort auf diese Frage, warum, erst in vollkommener Weise im Himmel bekommen. Aber ich denke, einige Aspekte, warum der Herr Jesus Sehnsucht hatte, dieses Mal mit seinen Jüngern zu feiern, die dürfen wir heute schon anschauen und erahnen. Dieses Mal beendet einen alten Abschnitt in der Menschheitsgeschichte, den sogenannten Alten Bund, den Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Wenn ihr tut, was ich euch sage, dann kann ich euch segnen. Und es beginnt etwas Neues, nämlich wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers kommen. Etwas Altes endet, etwas Neues beginnt. Unser Herr steht am Ende seines Dienstes auf dieser Erde und steht jetzt in Begriff, selbst das Passahlamm zu werden. Dieses Passahlamm, was eine Symbolik hat für diesen alten Bund, wird abgelöst durch unseren Herrn Jesus. In wenigen Stunden, nachdem er mit seinen Jüngern dort auf dem Obersaal ist, wird er am Kreuz hängen und wird nicht wie das Passahlamm eine zeitliche Erlösung, sondern eine ewige Erlösung für seine Kinder schaffen. Alle Menschen, die sein Blut im Glauben akzeptieren, annehmen, sich unter diese Deckung stellen, die würden gerettet werden in Ewigkeit. Das gilt bis heute. Mit Sehnsucht hat er sich gesehnt, dieses Mal mit seinen Jüngern zu feiern. Dieses Mal, bevor er leidet, bevor er deine und meine Sünden auf sich laden lässt, bevor er die Strafe Gottes für diese Sünden trägt, diesen ewigen Tod. Und vor diesem Tod feiert er noch einmal das Passa mit ihnen. Und in diesem Mahl, was er mit ihnen feiert, was noch so ein bisschen ein Überbleibsel von dem Alten ist, gibt er Brot und Wein eine ganz neue Symbolik. Hier können wir etwas von seiner Freude erahnen, die er gehabt hat. Er kann jetzt sagen, das Brot ist ein Bild für meinen Leib, für mich. Und der Kelch ist ein Bild für das Blut, was ich für euch geben werde. Merken wir, für den Herrn Jesus geht's ins Finale. Und vorher feiert er dieses Mahl. Und er kann mit diesem Mahl seine ganze Liebe seinen Jüngern erklären, bevor er stirbt. Dieser Kelch verkörpert mein Blut, das für eure Sünden fließen wird. Für euch, für meine Jünger, für meine Freunde, für meine Kinder. Wir dürfen uns da einreihen heute. Der Jesus, der wahre Geber, der nichts zurückhält, der sich selbst gibt und die in diesem Mahl mit seinen Jüngern kommt seine ganze Sehnsucht zum Ausdruck. Das, wofür er gelebt hat, endlich ist die Erfüllung da. Endlich ist er am Ziel und endlich kann er in seiner Liebe sich selbst der Welt geben, für die er sich zu Tode lieben wird. Wir kennen alle die Verse aus dem Johannesevangelium. Endlich würden Menschen Zugang finden können zu Gott, zu dem Gott, den er seinen Vater nennt. Und dieser Gott würde der Vater der Menschen sein, für die er in Liebe sterben würde. Ahnen wir etwas von der Sehnsucht, die der Herr Jesus gehabt haben muss, dieses Mal mit seinen Jüngern zu feiern? Und ich glaube, diese Sehnsucht hält auch heute noch an. Nicht nur während seines Erdenlebens auf dieser Erde in Israel hat ihn diese Sehnsucht getrieben, sondern sie war Motivation und Ziel bei jedem Ereignis, mit dem er in die Weltgeschichte eingegriffen hat, mit dem er die Weltgeschichte lenkte, als er noch in der Gegenwart Gottes war. Diese Sehnsucht trieb ihn, als er ein Tier nehmen musste, es töten musste, um Adam und Eva, die gerade gesündigt hatten und die aus dem Paradies vertrieben worden waren und die plötzlich feststellten, sie sind nackt, sie sind bloß vor Gott und sie sich schämten, wo er dieses Fell nehmen musste, um ihnen Röcke zu machen. Da hat ihn diese Sehnsucht bereits getrieben. Diese Sehnsucht hat ihn getrieben, als er Noah den Auftrag gibt, eine Arche zu bauen. Und er sich überlegt hat, wie mache ich das, dass ich einer Welt erkläre, Errettung ist notwendig. Diese Sehnsucht hat ihn getrieben, als er einen Menschen, den er sehr lieb gehabt hat, mit dem er sehr vertrauten Umgang hatte, dem er einen Sohn geschenkt hatte, zu ihm kommt und sagt, Abraham, geh hin und opfere deinen Sohn. Auch wenn es schwer gefallen ist, ihm diesen Wunsch auszusprechen, so hat ihn seine Sehnsucht getrieben, um einer Menschheit ein Bild von dem zu geben, was einmal Gott tun würde. Diese Sehnsucht, die trieb unseren Herrn Jesus, als er sich überlegt hat, wie können Menschen Gemeinschaft mit Gott haben und der Opferdienst eingeführt wurde in Israel. Diese Sehnsucht hat ihn getrieben, als er das erste Passahlamm anordnete und gesagt hat, Menschen, die sich unter die Deckung dieses Blutes stellen, werden in dieser Nacht nicht sterben. Denken wir an den Dienst in der Stiftshütte, der ein wunderbares Bild auf das ist, was unser Herr Jesus tut. Und diese Sehnsucht, Menschen zu erretten, hat ihn getrieben, letztlich auf diese Erde zu kommen. Hier, auf diese Erde, wo er so viel Entbehrungen und Leid erdulden musste, um zu seinen Jüngern zu kommen und in diesem Mal sein großes Werk am Kreuz auf Golgatha zu erklären. Verstehen wir etwas von dieser erfüllten Freude an diesem Abend dort auf dem Obersaal und was dieses Mahl des Herrn für den Herrn Jesus bedeutet hat, dieses Mahl, das seinen ganzen Werdegang, sein ganzes Wesen, seine ganze Sehnsucht ausdrückte. Ich möchte das mit euch feiern, mit euch dieses Brot brechen und diesen Kelch teilen, weil es letztlich Inhalt meines Lebens ausdrückt, nämlich meinen Leib für euch zu geben. Ergreift uns ein wenig Ehrfurcht vor diesem Wunsch des Herrn Jesus, diesem letzten Wunsch, den er hatte, bevor er ans Kreuz gegangen ist? Können wir so ein klein wenig von dieser Sehnsucht fühlen? Können wir ein klein wenig seine Sehnsucht vielleicht teilen? In aller Bescheidenheit und Ehrfurcht sage ich das. Die Sehnsucht des Herrn Jesus war viel größer als deine und meine jemals sein wird. Aber diese Sehnsucht steht über dem Abendmahl. Und wir sollten uns dieser Sehnsucht unseres Herrn Jesus nicht entziehen. Hat das Abendmahl die Bedeutung für dich und mich, die der Herr Jesus sich gewünscht hat? Ist sie in unseren Herzen da? Ich möchte nun zu dem Mahl selbst kommen. Und bevor wir zu dem Mahl kommen, möchte ich mit euch die Vorbereitungen durchgehen, die der Herr Jesus getroffen hat oder hat treffen lassen, um dieses Mahl zu feiern. Der Herr Jesus ist nicht zu einem israelischen Schnellimbiss gegangen und dann hat gesagt, wir essen schnell was miteinander, sondern dieses Mahl war ihm sehr wichtig. Er hat sich Zeit genommen, hat Vorbereitungen treffen lassen und hat selber auch Vorbereitungen getroffen an seinen Jüngern. Und ich glaube, diese Hinweise, die wir in den Evangelien finden, können für uns sehr wertvoll sein, wenn wir das Abendmahl mit ihm feiern möchten. Seine Jünger sollten hingehen und einen Raum vorbereiten, diesen Obersaal, wie es in manchen Evangelien heißt, und sollten Dinge besorgen, die sie für dieses Essen brauchten. Brot, Kelch, Wein, Kerzen waren vielleicht dabei, Kräuter, eine Schüssel, in die man eintauchen konnte, Kissen herrichten, Tischdecken. Das alles war nötig. Und er sondert ein paar Jünger aus und sagt, bereitet es vor. Und er hat letztlich schon die Vorbereitungen selber getroffen. Unsere Verse gehen los. Als sie aber hingingen, fanden sie es so, wie er gesagt hatte. Wir kennen alle diese Begebenheit aus der Bibel. Die Jünger müssen sich aufmachen und Vorbereitungen treffen. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Hinweis für uns. Möchtest du nächste Woche das Abendmahl feiern? Dann musst du dich vorbereiten. Dieses Abendmahl wird Hauptbestandteil der Woche sein. Es wird der Höhepunkt sein. So wie es der Höhepunkt in dem Leben des Herrn Jesus war, von seiner vorirdischen Ewigkeit her, hat er sich vorbereitet. Er hat seinen Jüngern Vorbereitungen angeordnet. Und so sollte es auch für dich sein. Für ein Abendmahl braucht man Ruhe. Man braucht eine Ausrichtung auf den Herrn Jesus. In unseren Herzen muss eine gewisse Ordnung da sein, wie ein Tisch gedeckt war, wie das Essen hergerichtet war, so soll auch in unseren Herzen etwas hergerichtet sein, um mit dem Herrn Jesus Gemeinschaft zu haben. Die Jünger mussten Dinge einkaufen, damit sie etwas hatten, was sie mit dem Herrn Jesus teilen konnten, den Kelch, und was sie brechen konnten, das Brot. Willst du nächste Woche mit dem Herrn Jesus solch eine Gemeinschaft haben, dann solltest du Lob, Dank und Ehre in deinen Herzen vorbereiten lassen. Von ihm, durch die Beschäftigung mit ihm, durch die Beschäftigung mit seinem Wort, durch Gebet und durch die Leitung des Heiligen Geistes. Als dann der Abend kommt und dieses Mahl unmittelbar bevorsteht, steht der Jesus noch einmal auf und macht eine letzte Vorbereitung. Er steht auf, zieht sein Obergewand aus, dann nimmt er eine Schürze und bindet sich damit. Dann nimmt er einen Krug und gießt Wasser in eine Schüssel. Dann setzt unser Herr, um den es sich dreht in dieser Veranstaltung, in diesem Abendmahl, geht unser Herr hin auf die Knie vor seine Jünger und bittet jeden Jünger und sagt: Gib mir deine Füße. Ich möchte sie waschen. Und sie tun das. Bis auf einen. Er kommt zu Petrus und er sagt: Herr, das ist mir zu steil. Da komme ich nicht mit. Du mir die Füße waschen? Und der Jesus sagt: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, kannst du keine Gemeinschaft mit mir haben. Ich möchte dich reinigen, damit du echte Gemeinschaft mit mir haben kannst. Und dann sagt Petrus: Herr, dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Der Jesus sagt: Petrus, langsam, du bist gebadet, du bist schon rein. Aber durch deine Berührungen mit der Welt sind deine Füße staubig. Und das stört mich in der Gemeinschaft mit dir. Deshalb möchte ich dir das auch noch abnehmen, damit du wirklich ungetrübte Gemeinschaft mit mir haben kannst. Wir verstehen dieses Bild sehr deutlich. Wer Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben will, muss rein sein, wie er rein ist. Oh, es gibt Menschen, die sagen dann: Ja, das Abendmahl ist so eine ernste Sache, da kann ich nicht teilnehmen, weil ich bin so ein sündhafter Mensch. Ich fühle mich da nicht wohl in der Gegenwart Gottes. Diesen Menschen sagt der Herr Jesus: Du bist schon rein. Ich bin für dich gestorben. Und du hast dich unter die Deckung meines Blutes gestellt. Der Staub an deinen Füßen, die Tatsünden, die unter der Woche geschehen, gib sie mir, ich wasch sie ab. Es gibt keinen Grund, warum du nicht meine Sehnsucht erfüllen solltest. Du brauchst nur herkommen und mir deine Sünden bekennen und ich nimm sie weg und wir können Gemeinschaft miteinander haben. Wunderbar, wie unser Herr Vorbereitungen treffen will. Wir müssen ihm nur diese Vorbereitungen zulassen. Und dann steht dem, was folgt, nichts mehr im Wege. Dieses Abendmahl. Ich möchte es nochmal betonen. Die Angst vor unserer Sündhaftigkeit sollte uns nicht abhalten vom Abendmahl. Bringen wir unsere Schuld dem Herrn Jesus, wie es zum Beispiel im 1. Johannesbrief im 1. Kapitel Vers 9 heißt: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von der Unreinigkeit. Dann können wir das Mahl mit ihm feiern. Ich möchte nun zu dem Teil kommen, wo wir uns ein wenig Gedanken darüber machen, was dieses Mahl ist. 4 Punkte möchte ich herausgreifen. Was ist eigentlich das Abendmahl? Welche Bedeutung hat es für uns? Und diese 4 Bedeutungspunkte sind: Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl, Das Abendmahl ist ein Verkündigungsmahl. Das Abendmahl ist ein Hoffnungsmahl. Und das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Zum ersten Punkt, das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Das haben wir schon herausgearbeitet. Wir haben gesehen, wie der Jesus sich wünscht, dies tut zu meinem Gedächtnis. Dieser Gedanke sollte im Abendmahl auch die erste Stelle einnehmen. Erinnern wir uns an das, was er getan hat, wer er ist. Oft neigen wir Menschen dazu, und mir selbst passiert das auch, in den Gebeten zu sagen, Herr, danke, dass ich erlöst sein darf. Der Jesus wünscht sich in dieser Stunde, dass wir mehr auf ihn schauen, als auf das, was wir sind. Ich denke, Herr, akzeptiert auch ein Gebet, wo wir sagen, Herr, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Da hat er nichts gegen. Aber unser Hauptaugenmerk, unsere Ausrichtung sollte mehr auf ihn schauen. Wir schauen auf ihn, wie er in der Ewigkeit beim Vater war. Wir können uns an das erinnern, was er mit Israel getan hat, mit einzelnen Menschen, wie mit Abraham, wie er dort sein Wesen zeigt. Die Bibel ist voll von dem, wie unser Herr Jesus ist. Und wenn wir uns ein wenig mit der Bibel beschäftigen, dann wird es uns gar nicht schwerfallen, unsere Gedanken unter seinen Gehorsam zu nehmen, damit er sie ganz ausfüllt. Wir können auch an das denken, was wir in den Evangelien finden. Wie er gewesen ist auf dieser Erde, wie er so segensreich für die Menschheit war, wie er ans Kreuz gegangen ist, wie er gelitten hat. Wir haben noch viel mehr Möglichkeiten für unsere Gedanken. Wir können einfach zurückschauen in die vergangene Woche, in den vergangenen Monat, ins vergangene Jahr, ja in unser ganzes Leben, wie er dort als der Leiter und Führer uns geführt hat, wie er unser guter Hirte war, wie wir erleben durften, dass er lebt. Und wir dürfen auch aus der Gegenwart heraus in die Zukunft schauen, was er einmal sein wird. Wenn wir in die Offenbarung schauen, wie er dort auf dem Thron sitzt und wie er angebetet wird, wie er wiederkommen wird auf diese Erde und Macht und Herrlichkeit verkörpern wird. Alle diese Begebenheiten, alle diese Erlebnisse mit ihm und all diese Verheißungen auf ihn dürfen unsere Gedanken gefangen nehmen. Und wir dürfen uns an ihn erinnern. Wir dürfen an ihn denken. Das Abendmahl, ein Gedächtnismahl. Dann habe ich behauptet, das Abendmahl ist ein Verkündigungsmahl. Und in den Einsetzungsworten in dem ersten Korintherbrief sagt Paulus, dass wir mit dem Essen und Trinken vom Brot und Kelch den Tod des Herrn Jesus verkündigen. Ja, nicht in dem, wie wir beten und wie wir singen und wie wir Bibelstellen vorlesen. Nein, wenn wir essen und trinken, verkündigen wir den Tod des Herrn Jesus. Wir verkündigen den Sieg unseres Herrn Jesus am Kreuz über die Sünde und den Teufel. Wem denn? Wir verkündigen es einer sichtbaren Welt. Die Leute sehen zu. Aha, da kommen die Christen wieder zusammen, um das Brot zu brechen. Und sie erinnern sich an den Herrn Jesus. Und wir verkündigen es auch einer unsichtbaren Welt. Wer das nachlesen möchte, findet eine Stelle in Epheser 3, Vers 10. Im Essen und Trinken symbolisieren wir, dass der Herr Jesus in uns ist. Wir nehmen ihn auf, wie wir Brot und Wein aufnehmen. Wir nehmen die Symbole seines Lebens, seiner Person in uns auf und sterben nicht, Gott in sündigen Menschen? Geht das? Eigentlich nicht. Die Engel schauen zu und staunen und sagen, ja, was tun die da? Und der Jesus schaut zu und freut sich. Und sie geraten ins Grübeln. Und sie sehen, wie groß die Auswirkungen des Siegs von Golgatha sind. Wer darüber etwas nachlesen möchte, kann im 1. Timotheusbrief, im 3. Kapitel, Vers 16, da etwas drüber finden. Menschen, die Feinde Gottes waren, sind nun Menschen Gottes. Gott selbst nimmt in ihnen Wohnung. Menschen, die sich gegen ihn aufgelehnt haben, sind Kinder Gottes. Indem wir Wein und Brot zu uns nehmen oder Traubensaft, das Gewächs des Weinstocks halt, zeigen wir, welch wertvollen Sieg der Jesus am Kreuz auf Golgatha errungen hat. Wir verkündigen, ja, wir verkündigen ohne Worte, nur durch Essen und Trinken. Eine kleine Anmerkung, die mir so gekommen ist beim Nachdenken. Der Jesus hätte auch andere Symbole wählen können. Er hätte sagen können, trefft euch jede Woche und singt das Lied aus der Offenbarung, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hätte auch sagen können, lest diesen und diesen Psalm, Psalm 22, und erinnert euch an das, was ich getan habe. Aber der Herr Jesus sagt, na, ich möchte, dass ihr Brot esst und Wein trinkt. Warum? Weil er wusste, wenn wir was im Mund haben, dann müssen wir mal schweigen. Wenn wir essen und trinken, dürfen wir schweigen. Wir dürfen stille stehen vor ihm. Wir brauchen das nicht als peinlich empfinden, wenn Brot und Wein durch die Reihen gehen und es ist stille. Weil Brot und Wein in dem Moment reden. Er gibt uns ein Geschenk und hat gesagt, du darfst stille vor mir sein. Dir fallen vielleicht die richtigen Worte gar nicht ein, aber ich gebe dir Dinge, die reden, Brot und Wein. Ich fand das sehr schön, dass ich einfach stille sein darf vor ihm und im Essen und Trinken verkündigen darf. Scheuen wir uns deshalb nicht, wenn Brot und Kelch durch die Reihen gehen, ruhig ein kräftiges Stück zu nehmen und einen kräftigen Schluck. Weil dadurch verkünden wir und Verkündigung sollte immer deutlich geschehen. So deutlich sollten wir dann auch essen und trinken, damit es verstanden wird von den Engeln und von der Welt. Nun zum Dritten. Das Abendmahl ist ein Hoffnungsmahl. Der Paulus sagt, wir sollen den Tod des Herrn Jesus verkündigen, bis dass er kommt. Das Abendmahl ist nicht, wie viele behaupten, eine mysteriöse Totenfeier. Nein, wir versammeln uns und erinnern uns an den Tod eines Menschen, der lebt. Wir erinnern uns zwar an seinen Tod, aber wir erwarten sein Wiederkommen. Und wir verkündigen seinen Tod, bis dass er wiederkommt. Danach nicht mehr. Das ist Realität, das ist Hoffnung, das ist Vorfreude, Vorfreude auf sein Kommen. Und diese Vorfreude ist fester Bestandteil im Abendmahl. Abendmahl ist Hoffnungsmahl. Eines Tages wirst du und ich vor ihm stehen und wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann wird er offenbar werden. Und dann ist es nicht mehr nötig, dass wir essen und trinken, um uns zu erinnern, sondern dann dürfen wir nur noch verkündigen, weil dann sehen wir ihn. Und wisst ihr, was so gewaltig ist? Der Jesus selbst verspricht, er wird mit uns wieder essen und trinken, dieses Mal. Und welche eine Bedeutung wird es dann haben? Nicht mehr, um unsere schwachen Geister und unsere Herzen an ihn zu erinnern, um das Gedächtnis an ihn wachzuhalten, sondern dann voller Freude können wir verkündigen, was er wirklich ist, was er wirklich getan hat. Ich freue mich so darauf. Was wird das für eine Bedeutung sein, wenn wir im Himmel mit ihm das Abendmahl feiern werden? Das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Das war der letzte Punkt. Im ersten Korintherbrief nennt der Paulus den Kelch einen Kelch der Segnung und der Gemeinschaft mit seinem Blut. Wenn wir den Kelch untereinander teilen und das Brot brechen, symbolisieren wir zwei Aspekte der Gemeinschaft. Ich denke, in dem Kelch kommt mehr zum Ausdruck Gemeinschaft mit seinem Blut, mit ihm selber, mit seinem Leben. Und das Brot deutet neben der Gemeinschaft mit ihm, mit seinem Leib, auch den Leib der Gemeinde an. Wir haben Gemeinschaft untereinander. In 1. Korinther 10, Vers 16 heißt es, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Hier geht es um seinen Leib, um die Gemeinde, mit der wir Gemeinschaft haben dürfen. Das kommt auch in den nachfolgenden Versen dann deutlicher noch zum Ausdruck, wer das nachlesen möchte. Wir haben Gemeinschaft mit ihm und mit den Geschwistern. Kommst du nächste Woche zum Abendmahl? Dann möchte ich dich fragen, wird das, was du ausdrückst, dass das Abendmahl ein Gemeinschaftsmahl ist, ist das Wirklichkeit in deinem Leben? Hast du Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus in der Woche gehabt? Kannst du das ausdrücken? Stehst du unter der Deckung seines Blutes? Und hast du Gemeinschaft mit den Geschwistern? Ist da alles in Ordnung? Paulus sagt, prüft euch. Und dann esst. Nicht prüft euch und bleibt weg, sondern prüft euch, reinigt euch und kommt. Der Jesus sehnt sich danach. Ich möchte noch ein paar Fragen stellen, ein paar Gedanken uns aufreißen zu den praktischen Belangen des Abendmahls und zu dem, was in unserem Herzen geschehen möchte. Das, was in unserem Herzen sein sollte, was wir ausdrücken wollen. Ich möchte das mit ein paar Fragen tun und diese Fragen sollen nicht anklagen, sondern sollen uns helfen, uns vorzubereiten, damit unser Herr Jesus Freude hat, wenn wir zusammenkommen und sein Mahl feiern. Ich möchte zuerst die Frage stellen, ist es auch deine Sehnsucht, das Abendmahl mit dem Herrn Jesus und mit deinen Geschwistern zu feiern? Wenn du zum Abendmahl kommst, wo sind deine Gedanken? Sind deine Gedanken bei deinem Herrn? Denkst du an ihn? Kommst du zu seinem Gedächtnis? Ist in deinem Herzen Freude darauf, dass er wiederkommt, dass eines Tages diese Verkündigung, dieses Mahl hier auf der Erde aufhören wird und in den Himmel weitergefeiert wird? Bereitest du dich in der kommenden Woche vor auf die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus bei seinem Wunschmahl? Möchtest du dich in der kommenden Woche in der Stille von dem Herrn Jesus beschenken lassen, damit deine Gedanken voll sind von ihm? Möchtest du dich in der kommenden Woche, vielleicht besonders auch am Samstagabend, reinigen lassen, dir deine Sünden von dem Herrn Jesus zeigen lassen, sie unter sein Kreuz zu bringen, damit Gemeinschaft möglich ist? Möchtest du den Herrn Jesus bitten, dir offene Augen zu schenken, damit du deine Gegenwart in der nächsten Woche erlebst, damit du etwas hast, an das du dich so erinnern kannst? Noch ein Tipp: Überleg dir gut, wie du den Samstagabend verbringen willst. Der Samstagabend sollte so sein, dass am Sonntagmorgen Vorfreude auf dieses Mahl dein Herz erfreuen kann. Plane diesen Abend sorgfältig. Und noch ein Tipp: Nimm doch deine Kinder mit zum Abendmahl. Mir fällt auf, dass beim Abendmahl in unserer Gemeinde kaum Kinder zugegen sind. Ich denke, die Bibel zeigt uns ein anderes Bild, wenn wir an Israel denken. Dort heißt es beim Passamahl: Und wenn deine Kinder dich fragen, was soll dir dieses Mahl, dann sollst du ihnen sagen. Und Gott hat eine Symbolik uns in die Hand gegeben, an denen wir den Kindern erklären können, wer er ist und was er sein möchte. Vielleicht nimmst du deine Kinder nächste Woche einmal mit. Es wird eine wunderbare Gelegenheit für dich sein, ihnen das Werk des Herrn Jesus groß zu machen. Diese Fragen sollen nicht anklagen, sie sollen nicht kritisieren, sie sollen lediglich dazu dienen, unser Herzen und Gesinnungen selbst zu prüfen. Wenn wir in den Gedanken oder wenn wir den Gedanken des Wortes Gottes Gehör schenken, dann wird das Abendmahl etwas Besonderes für uns sein. Dann wird es etwas sein, was der Jesus sich gewünscht hat und wo er seinen Segen nicht vorenthalten wird. Amen. Beim Ausgang werden gleich einige Traktate verteilen. In diesem Traktat ist eine Beispielgeschichte, die mich sehr bewegt hat. Vielleicht kennt der ein oder andere es schon. Ich möchte euch bitten, lest es einmal durch. Bitte bis zum Ende, weil da wird deutlich, wie der Herr Jesus sich unsere Anwesenheit und unsere Wertschätzung für dieses Abendmahl sich wünscht. Amen.